Ja, schön, dass ihr heute Abend wieder da seid zum dritten Teil unserer Sommerbibelschule. Ich würde gerne mit dem Gebet beginnen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns das Wasser des Lebens gibst, dass du uns ewiges Leben schenkst, dass wir in der Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort uns anspricht und wir bitten dich jetzt um ein offenes Herz. Wir bitten dich jetzt, dass dein Heiliger Geist unser Reden, unser Nachdenken, unser Lesen in deinem Wort, dass dein Heiliger Geist das leitet. Hab Dank dafür, dass wir an diesem Sommerabend zusammenkommen dürfen und segne uns jetzt dein Wort an uns. Amen. Ja, ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt heute, weil heute gibt es den Doppelpack. Pergamon und Thyatira. Und wir hatten, als wir im A&O-Team, das Team für Ausrichten und Orientierung, so diese Sommerbibelschule geplant haben, sind wir vor ein Problem gestoßen. Und das Problem ist, dass die Sommerferien nur 6 Donnerstage haben. Und es gibt 7 Sendschreiben, also hatten wir 2 Ideen. Wir schreiben ans Kultusministerium doch bitte, die Sommerferien noch eine Woche zu verlängern. Da wären alle Schüler und Lehrer froh gewesen. Oder wir packen einfach 2 Sendeschreiben in einen Abend hinein. Wir haben gedacht, das hat mehr Erfolg als der Brief ans Kultusministerium.
23 Uhr?
Und deshalb werden wir heute erst weit nach 23 Uhr, liebe Claudia, fertig sein. Nee. Nein, ich hoffe, dass wir das normale Zeitpensum nicht überschreiten. Ja, Kompromisse und Toleranz ist der Untertitel unseres heutigen Abends. Und ich glaube, beides sind ganz aktuelle Dinge. Toleranz? Ich will mal glänzen jetzt. Ja. Wisst ihr, das erste Mal, dass Wort Toleranz uns begegnet, so in literarischen Schriften? Erasmus von Rotterdam benutzt es. Und er benutzt es nicht positiv. Für ihn ist Toleranz was Negatives. Toleranz, wie sieht es denn mit Toleranz aus? Sind wir tolerant gegen alles? Wie halten wir es mit der Toleranz? Oder hört man das nicht immer wieder? Ihr in der Kirche, ihr müsstet doch viel toleranter sein. Und wie ist es mit Kompromissen? In der Theologie hat sich so ein Wort eingeprägt, das nennt man differenzierter Konsens. Und das ist so lustig, wie es klingt. Man merkt, dass man in einer Sache sich nicht einig ist. Und dann tut man so darüber nachdenken, bis man die kleinen Punkte findet, worüber man sich einig ist. Und sagt, da haben wir eine Einigkeit und alles andere ist dann weniger wichtig, entscheidend, dass wir eine kleine Einigkeit gefunden haben. Und das gibt es in ganz verschiedenen Formen. Also in der evangelischen Kirche leben wir schon immer in so einem Kompromiss, zum Beispiel beim Abendmahl. Wir haben Personen, die glauben, dass Jesus in der Materie, in Brot und Wein anwesend ist. Wir haben manche, die glauben, er ist nur als Symbol anwesend, symbolisch anwesend. Andere sagen, er ist nur geistig anwesend. Aber wir haben anscheinend mitgelernt, mit diesem Kompromiss zu leben. Dass wir sagen, es ist nicht so bedeutend, Hauptsache Jesus ist anwesend. Wie er das macht, ist seine Sache, das ist sein Geheimnis. Deshalb auch Sakrament. Wie ist es mit Offenheit? Sind wir für alles offen in der Gemeinde? Sind wir für jeden offen? Ulrich Pazani habe ich letztes Mal schon zitiert, weil ich diesen Spruch so toll finde. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht, hat er gesagt. Und ich finde, das ist ein gutes Muster für eine Gemeinde. Für alles offen sein ist ganz problematisch. Aber ganz zweifelsohne für jeden Menschen offen sein. Ganz egal, wo der herkommt. Ganz egal, was der verbockt hat. Ganz egal, was der vielleicht auch für verrückte religiöse Vorstellungen vertritt. Ist was anderes. Aber nicht für alles offen sein, was die Person bringt. Und auch für uns als Gemeinde wird das eine ganz interessante Frage werden, gerade im Nachbarschaftsraum. Müssen wir da Kompromisse schließen? Müssen wir da Toleranz zeigen gegen Dinge, wo wir vielleicht sagen, die widersprechen dem, was bei uns in der Gemeinde gilt? Spannende Fragen, also für die Gesellschaft, für uns als Gemeinde, für den Kurs der Kirche momentan. Und ich finde es toll, dass wir diese Fragen, wäre einer so lieb aufzumachen, Und ich finde schön, dass wir diese Fragen heute mal anhand von zwei biblischen Texten näher betrachten werden. Wir werden uns die beide anschauen, werden die zusammen lesen, werden mal darüber nachdenken. Ich habe für heute folgenden Ablauf mitgebracht. Als erstes möchte ich euch eine Auslegung zu den 7-Cent-Schreiben nochmal präsentieren. Nur ein kleiner Appetitanreger, Arnold Fruchtenbaum kennen vielleicht viele. Einfach draufschauen, wie er diese Texte ausgelegt hat. Aber wohlgemerkt, es ist eine Auslegung. Hi. Und legt jetzt keinen Wert darauf, dass das unumstößlich ist, wie er es ausgelegt hat. Aber trotzdem mal einen interessanten Blick darauf zu werfen. Und dann steigen wir direkt in diese Texte ein. Das Sendschreiben nach Pergamon, das Sendschreiben nach Thyatira. Und dann fragen wir wieder, wenden wir das mal wieder an und gucken, ob wir die TÜV-Plakette bekommen heute Abend. Ja? Also wir wenden es mal an und gucken, was kann das für unsere geistliche Ausrichtung in Oberzhausen, für unser persönliches Glaubensleben, was kann das ganz konkret bedeuten? Ich freue mich auf den Abend und am Ende habe ich auch wieder 5 Fragen mitgebracht. Diesmal habe ich 22 Kopien gemacht. Das könnte ich mal sogar hinhauen, dass jeder eine bekommt. Weil da sind Fragen drauf, die ich wirklich spannend finde, die mal zu besprechen mit anderen Geschwistern. Wie man selber dazu steht. Vielleicht auch in manchen Punkten mal aufgeweckt zu werden, wo man es gar nicht so mitbekommt, was vielleicht gerade auch innerhalb der Kirche so von sich geht. Ich habe euch nochmal die Karte mitgebracht. Johannes, der die Offenbarung empfängt, befindet sich hier auf Patmos in einem Gefangenenlager. Hier haben wir Ephesus, das haben wir vor 2 Wochen uns angeschaut. Hier haben wir Smyrna, das hat Volker mit uns in der letzten Woche behandelt. Die Aufzeichnung, die Audiodatei befindet sich auch in unserer Audiothek. Heute sind wir in Pergamon. Thyatira, also hier geht's so. Auch interessant, es geht so in dem Bogen rum. Das war mir vorher auch noch nicht so bewusst, dass diese Reihenfolge wirklich wie so ein U ist. Ja. Arnold Fruchtenbaum ist ein messianischer Jude. Was ist ein messianischer Jude? Ein messianischer Jude ist jemand, der von seiner Abstammung her eine jüdische Mutter hat, damit zum jüdischen Volk gehört, der aber sagt, ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Also ich glaube daran, dass Jesus der Christus ist. Aber ich bleibe trotzdem Jude, auch wenn ich das glaube. Und es klingt vielleicht für viele heute so ein bisschen weit hergeholt, aber das ist eigentlich das Muster des ganzen Neuen Testaments. Paulus, Petrus, die anderen Apostel, die sind ihr Leben lang Juden geblieben. Juden mit dem Wissen, dass Jeschua, Jesus, der Messias ist. Aber die haben nicht aufgehört, Juden zu sein. Eine spannende Frage, weil gerade heute auf evangelischen Kirchentagen messianische Juden unerwünscht sind, weil man sagt, sie würden den interreligiösen Dialog mit dem Judentum stören. Ja, die Apostel werden auch nicht eingeladen, muss man dazu mal anmerken. Ja? Auch eine schreckliche Sache, finde ich, dass es so läuft gerade. Ja, und Fruchtenbaum, der hat ein Buch geschrieben, achtet auf die Schritte des Messias. Kleine Werbung, das ist in der Bücherkiste erhältlich. Und wenn es nicht mehr da ist, kannst du Armin sicherlich bestellen. Ich habe da ein bisschen reingelesen und er hat einen ganz interessanten Ansatz. Er legt nämlich die Sendschreiben auf 3 Ebenen aus. Er sagt erstmal, da ist eine historische Ebene. Jede Gemeinde existierte real zu der Zeit, als Johannes die Offenbarung schreibt. Und jede dieser Gemeinde hatte ganz historisch, ganz geschichtlich, dort wo sie sich befand, spezifische Probleme und Herausforderungen, die sie bewältigen musste. Er sagt, die Sendeschreiben haben eine individuelle Ebene. Da sind wir vielleicht wieder so ein Stück weit bei diesem Beispiegel angekommen, den ich im ersten Abend mal so ins Spiel gebracht habe. Die Briefe, die sprechen zu allen Gläubigen in jeder Zeit. Die Vermahnungen, die Verheißungen, die Ermahnungen, die gelten ganz individuell und persönlich für dich und für mich. Also ein Muster auch das eigene Glaubensleben zu überprüfen anhand dieser Sendschreiben. Und dann sagt Fruchtenbaum, und ich will es nochmal betonen, das ist nichts Unfehlbares, das ist seine Auslegung, die er vertritt. Die haben auch einen prophetischen, kirchengeschichtlichen Charakter. Und er denkt da ganz im Rahmen des Dispensationalismus und sagt, jede Gemeinde präsentiert eine bestimmte Epoche in der Kirchengeschichte, angefangen von der Apostelzeit bis in die Endzeit hinein. Und das stellt er so dar. Er sagt, Ephesus, das ist die Gemeinde ganz am Anfang. Smyrna, da bildet sich die verfolgte Gemeinde ab. Er verordnet das prophetisch in der Zeit des Römischen Reiches. Pergamon, die kompromissbereite Gemeinde. Er verordnet das im Bereich der konstantinischen Staatskirche. Ihr wisst, was das war? Das Christentum wurde unter Konstantin zur Staatsreligion erklärt. Und das hieß de facto, das kam zwar erst unter Theodosius dem Großen, aber de facto musste jeder römische Bürger dann auch Christ sein. Ob er das jetzt geglaubt hat oder nicht, der ist mit der Taufe in diese Religion eingeführt worden und hat dann dazugehört. Da verknüpft sich Kirche mit dem Staat und unter Konstantin Konstantin merkt, dass die Kirche auch ein Mittel ist, um sein Reich zu regieren. Wenn da Streitigkeiten innerhalb der Kirche sind, schwächt das natürlich auch seine Regierung und deswegen hat er Interesse daran, dann eine religiöse Einheit zu haben. Thyatira, sagt er, ist eine Gemeinde mit Irrlehren und geistlicher Abfall. Das verortet er in der mittelalterlichen Kirche. Also in seinem Buch gibt er da auch einige Gründe. Ich teile die nicht alle, sage ich ganz ehrlich, was er da schreibt. Aber trotzdem ist der Gedanke interessant. Sardes, die geistlich tote Gemeinde, sieht er in der Reformationszeit, weil da gesagt wird, da sind schon welche dabei, die den richtigen Glauben noch haben, den richtigen Glauben teilen. Deswegen ist Sardes so ein Beispiel für diese Frucht, die in der Reformation wieder erwächst. Philadelphia, die treue Gemeinde, da sieht er die Erweckungszeit, die Missionszeit, treu evangelistisch. Und Laodicea, die lauwarme Gemeinde, die bringt er mit dem jetzigen Zustand der Volkskirche in Verbindung. Wie gesagt, ich habe meinen Professor gehabt, der immer gesagt, du musst es nicht am Stück kaufen. Ja? Aber interessant mal die Betrachtungsweise, wie er darauf kommt. Wollte ich euch mal so mitteilen, einfach auch einen kleinen Überblick zu bekommen. Ich teile nicht alle Thesen, die er vertritt, aber das Buch ist auf jeden Fall lesenswert. Ja, weitere Merkmale für ihn sind, dass die Reihenfolge der Briefe ist für ihn kein Zufall, sondern eben göttlich arrangiert, dass wir eben in Ephesus beginnen und dann Laodicea aufhören. Jeder der Briefe folgt einem festen Aufbau, das ist ja auch sehr spannend. Wenn man sich das mal markiert mit einem Marker in der Bibel, da haben wir erstmal so eine Anrede, dann eine Selbstbezeichnung von Jesus Christus, wo er sich darstellt, wo er sich beschreibt. Wir haben Lob, wir haben Tadel, wir haben eine Ermahnung, in der Regel dann ein Aufruf wieder zu Buße und zur Umkehr und wir haben eine Verheißung. Und Fruchtenbaum sagt, diese wiederholte Aussage, die da ständig steht, wer Ohren hat, der höre, der zeigt, dass diese Botschaft eine allgemeine Relevanz hat. Die Verheißung an den Überwinder, die gelten nicht automatisch allen, sondern die gelten denen, die geistlich wirklich treu bleiben, den treu bleibenden Gläubigen. Und er sieht diese Briefe als geistliches Barometer, sowohl für die Kirchengeschichte als auch für das persönliche Glaubensleben. Besonders die Warnung vor geistlichem Abfall, vor Liberalismus, vor Namenschristentum in Sardes und Laodicea hebt er hervor, da er diese Gemeinden mit dem heutigen Zustand der westlichen Kirche verbindet. Und ganz unrecht, finde ich, hat er damit nicht, dass die Kirche lauwarm ist. Dass sie noch viel Geld hat, aber geistlich doch eher ausgehöhlt ist. Also, wie gesagt, wenn ihr möchtet, schaut mal rein, werft mal einen Blick rein. Man muss es nicht am Stück kaufen, aber der Gedanke ist doch mal ganz interessant. So. Jetzt steigen wir direkt ein in das dritte Sendschreiben an die Gemeinde nach Pergamon. Wer mag's lesen? Entweder hier, heute habe ich die Elberfelder Übersetzung genommen, oder aus der eigenen Bibel, so wie es für euch passt. Mutige voran.
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, Dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antichrists, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt.
Vielen Dank.
Ein kleiner Blick in den historischen Hintergrund der Stadt Pergamon. Man kann sagen, Pergamon war in der damaligen Zeit, ja, eine religiöse Hauptstadt in Kleinasien. Weil besonders bekannt war Pergamon für einen ganz großen Zeus-Altar, der öffentlich errichtet war. Pergamon war dafür bekannt, dass der Asklepios-Kult, also der Gott, der Schlangengott der Heilung, die nach der oder bei Apotheken, das kommt dort her vom Gott der Heilung, dass der verehrt wurde und vor allem auch der Kaiserkult. Also in Rom war ja ein Kaiser nicht nur ein politischer Herrscher, sondern ein Kaiser war in gewisser Weise auch ein Halbgott gewesen, der auf einer religiösen Ebene verehrt worden ist. Und in Pergamon scheint diese göttliche Verehrung des Kaisers einen ganz hohen Grad angenommen zu haben und wurde in der Gemeinde praktiziert. Und viele Ausleger würden sagen, der Ausdruck, wo der Thron Satan steht, im 13. Vers, der bezieht sich vermutlich auf den Zeus-Altar, den es dort gab. Und der bezieht sich vielleicht auch auf diesen Kaiserkult, der in Pergamon besonders intensiv in der Bevölkerung betrieben war und dort einfach gegenwärtig war. Man muss sich das ja vorstellen, man hat als Christ ja nicht in so einem kleinen, abgeschlossenen Bereich der Stadt gelebt, sondern man war ja in der Stadt drin. Man hatte als Christ Familie gehabt, die keine Christen waren. Familie gehabt, die den Zeus Opfer dargebracht haben auf seinem Altar. Hat Familie gehabt, die den Kaiserkult vollkommen religiös legitim gehalten haben und den vollzogen haben. Weil die Christen waren ja kein kleines Häuflein, das isoliert war, die haben mittendrin gelebt. Und dort in Pergamon, dort lebten sie in einem Umfeld von ganz enormen geistlichen Druck und von Götzendienst. Und ich kann mir vorstellen, das war nicht einfach. Dass sie nicht alles mitmachen konnten, was dort getan wurde. Wenn da vielleicht mal hier die Opferfete für den Kaiser war, wo alle zusammenkamen, danach vielleicht noch was gebechert haben, dann zu sagen, nee, wir glauben an den einen Gott, wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, wir können bei diesem Kult nicht mitmachen. Da stehst du ganz schnell im Abseits, ja? Da bist du der religiöse Fanatiker. Die römische Religion ist ja tolerant. Tolerant, ja? Die kann ja eigentlich alles integrieren und in sich aufnehmen. Die römische Kultur hat die ganzen ägyptischen Götter ganz einfach in ihre Götterwelt aufgenommen. Die gehörten mit dazu. War überhaupt kein Problem. Toleranz gegen alles Religiöse. Aber wehe, wenn dann ein Glaube gesagt hat, unser Gott ist der wahre Gott. Und eure Götter sind gar nicht Götter. Unser Gott, Jesus Christus, ist der Herr. Und weil wir zu diesem Herrn gehören, werden wir uns nicht am Kult für irgendwelche anderen dämonischen Mächte, fiktiven Gottheiten beteiligen. Kommt mal ganz schnell ins Abseits hinein. Der Aufbau des Schreibens eigentlich fast wie in allen Zen-Schreiben sehr ähnlich. Der das zweischneidige, scharfe Schwert hat, stellt sich Christus vor. Und das Schwert, das steht für das Gericht, das Richtschwert. Und dieses Gericht geschieht durch Gottes Wort. Gottes Wort ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert, heißt in der Schrift. Hier ein Hinweis auf die autorative, richtende Funktion Jesu gegenüber den Kompromissen in der Lehre. Die Gemeinde, die bekommt Lob zugesprochen in Vers 13. Du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas. Also wir haben hier eine Gemeinde, die in kräftigen Druck geraten ist. Durch das religiöse Umfeld, durch den römischen Einfluss. Weil diese Gemeinde, sie scheint doch in großen Teilen treu zu bleiben. Dieser Antipas, der wird als Märtyrer, als Zeuge bezeichnet. Da gehen die Ausleger ein bisschen auseinander. Manche sagen, es ist eine historische Figur, wahrscheinlich der Gemeindeleiter, der für seinen Glauben hingerichtet wurde. Spannend ist allerdings, Antipas aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt, bedeutet so viel wie gegen alle. Anti ist gegen, Pass von Pantes ganz, also er gegen alle. Was ein Hinweis darauf sein könnte, ist auch vielleicht nur eine Personifizierung von dem Widerstand gegen das, was die ganze Stadt auf die Gemeinde ausstrahlen und einwirken wollte. Antipas, der Zeuge, der Märtyrer. Die Gemeinde bewahrt zumindest die äußere Treue, auch in Situationen der Verfolgung. Und wie in allen Sendschreiben, kommt natürlich am Ende auch ein Tadel. Dass du solche dort hast, genau hinhören, dass du solche dort hast, nicht alle, ja? Sind nicht alle, sind anscheinend ein paar in der Gemeinde, dass du solche da hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise der Lehre der Nikolaiden festhalten. Die Lehre des Biliams. Im Alten Testament, im 4. Buch Mose, dieser Biliam war ein Seher aus Mesopotamien. 4. Mose 22 bis 24, da lesen wir einiges über ihn. Und dieser Biliam, der spricht für die Moabiter, die mit den Midianitern verbündet waren. Und er wird damit beauftragt, einen Fluch über Israel auszusprechen. Aber Gott, der steht auf der Seite Israels, natürlich. Und Biliam will Israel verfluchen, aber Gott lenkt seine Worte, er tut Israel segnen. Er will fluchen, aber es kommen nur Segensworte über seinen Mund. Als das nicht funktioniert, geht man noch ein bisschen weiter. Er soll Frauen zur Verfügung stellen, die israelischen Männer, ja, die Männer sind so leicht zu verführen, ja. Die heidnischen Frauen sollen die israelischen Männer verführen, sollen sie zum Götzenkult anleiten und sollen sie somit wegbringen vom Gott Israels. Und dieser Plan, der gelingt dann auch tatsächlich. Mag vielleicht mal einer lesen, 4. Mose 25, 1 bis 3 und 31, Vers 16. Ja, es ist hart, vorlesen, Sommerferien nicht melden.
Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Dann brannte der Zorn des Herrn über Israel. Und dann 31,16. Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr.
Also in Pergamon, da gab es anscheinend eine Vermischung mit heidnischen Kulten. Weil das war ja genau das, was Bileam durch die Frauen, Bileam Balak erreicht hat und durch die Frauen, dass man die Männer dazu gebracht hat, über diese Frauen heidnische Kulten nachzugehen. Und in Pergamon scheint es etwas ganz Ähnliches gegeben haben. Und das kann durchaus eine mögliche Teilnahme an kultischen Mahlzeiten gewesen sein, weil die waren früher Standard. Also Essen hatte immer was mit Religion zu tun damals. Es gab de facto auf dem Markt von Pergamon keinen Metzger, der sein Fleisch nicht irgendeinem Götzen geopfert hat, nicht irgendeinem Gott geopfert hat. Das war vollkommener Standard gewesen. Es kann mit sexueller Unmoral zu tun haben. Und anscheinend hatte man in der Gemeinde in Pergamon da einen Kompromiss gefunden. Man hat die anscheinend in der Gemeinde belassen. Vielleicht hat man sie gar nicht mehr ermahnt. Man hat sich damit abgefunden, so ist es. Es hat sich der Glaube an den lebendigen Gott Israels, an Jesus, seinen Messias, der hat sich mit ganz weltlichen Dingen gemischt. Die Lehre der Nikolaiden, die wird noch genannt, die hatten wir schon in unserem ersten Treffen gehabt bei den Ephesern. Wahrscheinlich eine Gruppierung, die sexuelle Ausschweifung gelehrt hat, benannt nach dem Diakon Nikolaus aus der Apostelgeschichte. Ja, das war das, was sich eingenistet hatte in die Gemeinde in Pergamon. Da hatte es Toleranz gegeben, das hat man zugelassen, man hat sich nicht gegen gewehrt, man hat das einfach so sein lassen. Und das kritisiert Jesus. Er sagt sogar, er wird Recht schaffen, er wird richten. Aber er stellt gleich eine Verheißung an die Überwinder in Aussicht. Die Überwinder, der sich nicht damit reinziehen lässt, der sich nicht in diese Toleranz, in diesen Kompromiss, der dort herrscht, reinziehen lässt, wird gegeben werden vom verborgenen Manna. Und ihm wird ein weißer Stein mit einem neuen Namen gegeben werden. Also auch wieder ganz tiefe symbolische Aussagen. Das Manna, das wisst ihr, das war das Brot vom Himmel, mit dem die Israeliten auf der Wüstenwanderung von Gott ernährt wurden, als ihnen das Essen ausging. Und dieses Manna ist auf einer geistlichen Ebene ein Symbol für die geistliche Nahrung und die Nähe zu Gott. Das ist der Kontrast zum Götzenopfer. Wir sagen, statt Kompromisse, vertraut auf die göttliche Versorgung. Und Jesus wird in einer meiner Lieblingsreden im Johannesevangelium Kapitel 6 auch darauf eingehen, auf das Manna. Und er wird sagen, was das eigentliche, das wirkliche Manna ist. Mag mal einer Johannes 6, 35 vorlesen.
Jesus aber sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten.
Also Jesus sagt, ich bin dieses Grundnahrungsmittel, dieses geistliche Essen selbst. Er sagt sogar noch im Lauf dieser Rede, eure Vorfahren, die haben das Manna gegessen, die sind gestorben. Ich gebe euch das richtige Brot des Lebens. Ich gebe mich selber für euch hin. Ihr lebt von mir. Nicht aus Kompromissen mit irgendwelchen Götzenopferspeisen. Ihr lebt allein von mir. Der weiße Stein mit dem neuen Namen, das fand ich ein bisschen schwieriger zu deuten, muss ich sagen. Da habe ich auch ein bisschen mehr gesucht, bis ich was dazu gefunden habe. Aber es war wohl im
eine römische Sitte.
Genau. Genau. Es gab zwei Bedeutungen. Einmal bei der Gerichtsverhandlung wurde dem Freigesprochenen der weiße Stein überreicht. Das war ein Zeichen dafür, dass er freigesprochen war. Und es gab auch den Brauch, dass man jemanden, den man zu einem Festmahl eingeladen hat, diesen weißen Stein sozusagen wie eine Eintrittskarte überreicht hat. Und ich würde es eher in die Richtung des Festmahls deuten, weil das einfach mit dem Manna korrespondiert, das dort erwähnt wird. Und das Reich Gottes als Festmahl zu beschreiben, ist ja tief verankert in der Verkündigung von Jesus Christus. Die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen ist ein Festmahl, ein super tolles Festmahl. Mag einer Matthäus 22,9 lesen?
Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft.
War das alles? Okay, gut, dann habe ich bei der Versangabe was falsch gemacht. Aber das ist die Einladung zu diesem Festmahl, die an alle ergeht. Alle sind eingeladen zum Festmahl, aber nicht alle nehmen es an. Der weiße Stein ist die Einladungskarte zum Mahl in Reich Gottes. Der neue Name, der steht für die besondere Beziehung zu Christus. Die persönliche Belohnung und Identität des Gläubigen, der sich Christus treu hält. Wir verlassen Pergamon und springen nach Thyatira.
Entschuldigung, aber ja. Matthäus 22,9 steht nicht zum
Weißen Stein. Ich wollte damit nur sagen, dass das Mal, Weißen Stein wirst du nicht in der Bibel finden, aber der Artikel war dieser weiße Stein eine Einladung zum Mal und ich wollte damit im Prinzip klarlegen, dass das Reich Gottes ganz oft mit einem Mal dargestellt wird, weshalb ich die Auslegung des Weißen Steines als Einladung für das Mal an dieser Stelle, der mit der Freispruchkarte bei Gericht bevorzugen würde. Der hat ihn noch nicht gelesen.
Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, um die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch allen jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, der Übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ich wollte es nur noch mal sagen, die Präsentation wird natürlich wieder zum Download bereitstehen in der Audiothek, also musst du die Finger abfallen vom Schreiben, die gibt es dann direkt wahrscheinlich bis morgen, ist die online. Das steht in der Audiothek, auf die Homepage gehen und dann gibt es so einen Reiter Audiothek und da kann man auch die Predigten und da sind auch die Sommerbibelschulvorträge drin und die Folien. Ja, beides. Ja, wieder einen kurzen Blick in den historisch-geografischen Hintergrund. Thyatira war im Vergleich jetzt zu Pergamon eigentlich eine relativ unbedeutende kleine Stadt. Aber das Besondere an ihr war, die Stadt war wirtschaftlich aktiv. Und besonders war sie für ihre Zünfte, also für Handwerkervereinigungen bekannt. Das denken wir vielleicht, ja, das ist ja erstmal nicht schlecht, dass es da Handwerkervereinigungen gegeben hat, dass die Leute fleißig waren, gut gearbeitet haben, aber wie das halt so in der Antike war, wie das so im Römischen Reich war, Zünfte waren alle irgendeiner heidnischen Gottheit geweiht. Die hatten alle ihre Schutzgottheit, der sie geopfert haben, die sie Orgien gefeiert haben. Und da erlebt es genau das Gleiche wie in Pergamon. Da hatten wir Handwerker, die waren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die hatten ihr Leben ihm übergeben. Und jetzt standen sie vor dem Problem. Eine Handwerkerzunft ist was Gutes, auch für den Beruf. Aber kann ich da als Christ weiter mitmachen, wenn eine Handwerkerzunft eigentlich der Club für einen kleinen Götzen ist, den man dort opfert? Kann ich da an den Feiern, an den Mählern, die dort gehalten werden, teilnehmen? Und daraus ergibt sich natürlich auch ein ganz starker Druck. Gehe ich geistliche Kompromisse ein? Das ist ein zentrales Thema dieses Sendschreibens. Gehe ich geistliche Kompromisse ein? Die Christusvorstellung in Vers 18, die sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Sohn Gottes ist tatsächlich eine eher seltene Darstellung, wie sich Jesus selber bezeichnet. Kommt weniger vor in der Offenbarung. Sohn Gottes, aber eine autorative, eine richtende Selbstbezeichnung, mit der Jesus hier beginnt. Augen wie Feuerflammen. Also ein durchdringender Blick. Jesus, der sieht aufs Herz. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Jesus sieht ins Herz hinein. Und Jesus sieht auch durch die religiöse Fassade hindurch. Der sieht, was den Menschen wirklich bewegt, wo das Vertrauen sitzt. Der sieht, wo faule Kompromisse sind, wo andere Götter verehrt werden. Füße wie glänzendes Erz, ein Symbol für Gericht, weil er wird mit Reinheit und mit Stärke richten. Der Lob für die Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Also es scheint eine aktive, eine dienstbereite Gemeinde in mancher Hinsicht sogar wachsend zu sein. Deine letzten Werke sind mehr als die ersten, heißt es da. Und da hat es eine Steigerung gegeben. Und das zeigt sehr eindeutig, nicht alles in Thyatira ist falsch. Es gibt wahre Gläubige. Es gibt echte Frucht. Aber es gibt auch ein ernstzunehmendes geistliches Problem. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Ja, wer ist Isabel? Ich glaube, da ist keine reale Frau erstmal in der Gemeinde gemeint. Manche Ausleger sehen das so, dass es da eine Person gegeben hätte, die Isabel heißt. Das glaube ich nicht, weil ja auch die anderen Irrlehren ganz oft an alttestamentlichen Personen festgemacht werden. Deswegen glaube ich auch, dass wir es hier mit einer Symbolfigur zu tun haben, vergleichbar mit Königin Isabel im Alten Testament. Genau, ja. Das war eine phönizische Königstochter, die war mit König Ahab verheiratet. Und im Alten Testament lesen wir ganz Schreckliches über diese Person. Also sie soll den König Ahab zu so schrecklichen Götzendiensten verleitet haben, soll ganz Israel mit zum Fall gebracht haben. Also die wird im Alten Testament total schlecht dargestellt. Wer liest mal 1. Könige 21, 25?
Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn wie Achab, den seine Frau Isabel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Göttern nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte.
Nee, danke. Das ist auch wieder so ein interessantes Muster. Also so ähnlich wie der Bileam-Balak-Geschichte vorhin. Isabel verführt Ahab zum Götzendienst. Die kommt aus dem Ausland, bringt ihre Götter sozusagen mit und Ahab geht darauf ein. Katastrophale Folgen für Israel, ja. Und im Alten Testament ist ja vor allem das erste Gebot, das Allerentscheidende. Wenn ihr mal die Königsbücher lest, wenn dann die Könige kommen, am Ende kriegen die immer so ein kurzes Zeugnis ausgestellt. Und das ist im Prinzip immer eine Beurteilung, ob sie sich an das erste Gebot gehalten haben oder ob sie den fremden Göttern hinterhergerannt sind. Also das erste Gebot ist A und O sozusagen. Das Spannende ist, kommt ja sehr aus der lutherischen Theologie, Luther sagt, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das einzige Gebot, das Gott in einem Menschen erfüllen muss. Das der Mensch aus seiner eigenen Kraft erstmal gar nicht tun kann. Sondern das ist ein Wirken, das Gott durch den Heiligen Geist dem Menschen geben muss, keine anderen Götter zu haben neben mir. Ja, jedenfalls, Isabel verführt Israel zum Götzendienst, verführt sie zu sexueller Unmoral und das Entsprechende scheint auch in Thyatira geschehen zu sein. Da waren solche Einflüsse, solche Irrlehren, die wurden toleriert, vielleicht sind sie sogar offiziell geduldet worden. Der Inhalt der falschen Lehre verführt meine Knechte zu Unzucht und zum Götzenopfer. Gemeint sein könnte damit die Teilnahme an heidnischen Ritualen, vielleicht in den Handwerkerzusammenkünften, in den Zünften. Eine moralische Verwässerung könnte damit gemeint sein. Geistliche Kompromisse im Namen falscher Toleranz und geistlicher Erkenntnis. Und das ist so ein spannendes Thema. Was ist denn Toleranz? Oder gegen wen sind wir tolerant? Jesus ist gegenüber jedem Menschen tolerant. Aber er ist nicht tolerant gegenüber dem, was Menschen tun. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, das ist auch für uns als Gemeinde was Entscheidendes. Gegen Menschen Toleranz zeigen. Aber dabei nicht zu sagen, das, was du tust, ist alles okay. Machen Kompromissen, integrieren das einfach in unser Glaubensleben mit hinein. Das ist der falsche Weg. Das ist nicht Toleranz im biblischen Sinne, sondern das ist ein Stück weit die Toleranz, die man heute so in der Gesellschaft uns gern vorspielen will. Es kam zu einer moralischen Verwässerung. Die Gerichtsdrohung. Christus kündigt ein konkretes Gericht an. Sagt Krankheit für Isabel. Großer Druck auf ihre Anhänger, Tod für ihre geistlichen Kinder, damit sind die gemeint, die sich dieser Irrlehre angeschlossen haben. Und das Gericht, das dient als Warnung für alle Gemeinden. Aber natürlich gibt es auch hier im Sendeschreiben an Thyatira wieder eine Verheißung an die Überwinder. Wer überwindet, dem werde ich Macht über die Heiden geben und ich werde ihm den Morgenstern geben. Und das sind zwei große Verheißungen. Macht über die Heiden, vielleicht ist an Psalm 2 gedacht, die messianische Königsherrschaft. Gläubige werden mit Christus regieren im messianischen Reich. Der Morgenstern, eine besondere Nähe zu Christus selbst, der in der Offenbarung im 22. Kapitel als der helle Morgenstern beschrieben wird. Ich habe mal bei einem Treffen von Pfarrern gehört, der Morgenstern sei die Venus. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Sei die Venus. Und die Venus würde ja nur so hell leuchten, weil sie von der Sonne angeleuchtet wird. Und ich finde, das ist ja auch ein tolles Bild. Christus, die Sonne. Das Licht kommt von der Sonne her, vom ungeschaffenen Licht, also ganz starkes Bild. Die treuen Gläubigen, die trotz Druck nicht kompromittiert, die erhalten Herrschaft mit Christus und eine tiefe persönliche Gemeinschaft mit ihm. Mal ein Blick auf den TÜV. Wo gibt es denn vielleicht Kompromissbereitschaft in unseren heutigen Gemeinden? Wo gibt es eine Anpassung an den Zeitgeist? Und dabei meine ich jetzt nicht, dass die Musik vielleicht nur moderner geworden ist. Ja? Aber wo gibt es denn eine Anpassung vielleicht an den Zeitgeist mit der Lehre? Ich finde es ja sehr spannend, dass überwiegend in Sendschreiben es wirklich um sexualmoralische Dinge ging. Und gerade so ein Punkt heute, wo auch von Kirchenleitungen und Synoden vorgegeben wird, alles zu tolerieren, zu sagen, dass doch alles normal ist. Und dann so ein bisschen, ja, Gottes Wort außer Kraft zu setzen oder vielmehr es umzudeuten. Es ist ja gar nicht so gemeint. Wir wissen ja historisch heute, dass es ganz anders gemeint war. Das ist so ein Muster. Ein Verlust von Klarheit in Lehre und Moral. Kompromisse, die wir eingehen. Als ich hier ins Dekanat gekommen bin, bei einer der ersten Fachkonvente kam die Aussage, wir wissen ja jetzt heute, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt in unserer Welt. Und da war ich einfach so ein bisschen, okay, das sagen vielleicht manche, ich lese in der Bibel was anderes und ich glaube, Biologen sehen da auch was anderes, aber gut, man kann sich natürlich auch in so etwas reinsteigern, ja? Haben wir eine Toleranz auf Kosten der Wahrheit? Was ganz entscheidend ist, ist nicht alles, was sich geistlich nennt, ist von Gott. Weil Irrlehren, die Taten sich ganz offen sagen, wir sind doch eigentlich eine viel tiefere Erkenntnis. Die Erkenntnis, die früher geherrscht hat, die war nur oberflächlich. Aber heute wissen wir es doch besser, wie es gemeint war. Heute haben wir doch historisch-kritische Exegese, die wir anwenden. Und dann sehen wir, es alles Zeitphänomen bedingt gewesen. Und für heute hat diese Aussage gar keine Bedeutung mehr. Aber Toleranz gegenüber Sünde ist nicht Liebe. Das ist geistlicher Verrat. Christus hat keine Toleranz der Sünde gegenüber gezeigt. Christus verlangt eine klare Abgrenzung von falscher Lehre. Aber Ermutigung für die Gläubigen, die sich treu zur Lehre halten. Auch heute gilt, wer kompromisslos treu bleibt, wird mit Christus herrschen und ihm besonders nahe sein. Ich möchte euch einladen, wie immer, setzt euch in Kleingruppen zusammen, vielleicht heute nicht draußen, ist ein bisschen feucht und letzte Woche war es nicht feucht, ich bin so bös zerstochen nach Hause gegangen an dem Abend. Ich würde es auch nicht mehr machen, wenn es warm draußen ist. Aber setzt euch zusammen. Ich habe 5 Fragen mitgebracht. Redet darüber, tauscht euch aus. Ich habe die Fragen dort liegen, nehmt die euch mit. Und ich würde es schön finden, wenn wir, schaue ich mal auf die Uhr, vielleicht so um 8:40 wieder hier zusammenkommen würden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr noch Fragen habt, hebt sie euch auf.